Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance? Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Was dürfen wir vom M&A-Markt 2025 erwarten? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Denn wenn man ehrlich ist, das ist in dieser Branche leider nicht immer der Fall, dann müssen viele doch eingestehen, dass 2024 für zahlreiche Marktteilnehmer doch so ein bisschen zäh ist. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Und zwar mit drei absoluten M&A-Profis, die ich euch gern kurz vorstelle. Wir haben erstens einen M&A-Berater mit dabei, nämlich Martin Franz von Benchmark International. Martin hat lange Jahre beim Finanzinvestor Nordholding gearbeitet und war dann M&A-Chef bei ADEX. Seit 3 Jahren bearbeitet er mit einem innovativen Ansatz, darf man glaube ich sagen, und ziemlich erfolgreich den Small- und Mid-Cap M&A-Markt. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Danke.
Darüber freuen wir uns auch. Mein zweiter Gast ist ein absoluter Spezialist für die Financial Due Diligence. Jochen Reiß ist Partner und Head of Transactions bei Rödl in Frankfurt oder eigentlich Eschborn, sollte man sagen. Vorher war er lange Jahre bei PwC beschäftigt und Jochen arbeitet genauso für Finanzinvestoren wie für Corporates. Schön, dass du mit an Bord bist, Jochen.
Ja, freut mich auch. Guten Morgen zusammen aus Frankfurt bzw. Eschborn.
Genau. Und last but not least, unser Garant für klare Aussagen, Sven Olejovnik. Sven ist seit 2,5 Jahren Partner beim Finanzinvestor Amaram und war davor 7 Jahre Deutschlandchef von GIMF. Bevor er selbst Finanzinvestor wurde, hat er die ganz lange beraten, nämlich als Managing Partner bei Deloitte Corporate Finance. Willkommen in der Runde, Sven.
Hallo zusammen, freue mich auf die Stunde mit euch.
Eine Stunde wollen wir eigentlich nicht ganz machen, aber mal schauen, hängt ein bisschen auch von euch ab. Springen wir mal mitten rein. Ich hatte es gesagt, das M&A-Jahr ist für viele Berater und Investoren so ein bisschen zäh. Martin, ich weiß, bei euch ist es prächtig gelaufen, aber was kannst du denn über den Gesamtmarkt im Small- und Lower-Mid-Cap erzählen?
Ja, gerne. Also insgesamt würde ich sagen, ist das Jahr für die M&A-Branche eher durchwachsen. Es kommt sehr darauf an, in welchem Marktsegment man tätig ist. Ich glaube, in dem Large- und Mid-Cap-Segment war dieses Jahr noch eher schleppend. Im Small-Cap-Segment, in dem wir auch hauptsächlich unterwegs sind, das ist auch immer unser Fokus auf der Sell-Side, hat man immer in der Regel ein konstantes Grundrauschen. Es gibt halt sehr viele Unternehmen, sehr viele Nachfolgen und entsprechend auch viele Transaktionen. Davon haben wir auf jeden Fall dieses Jahr sehr profitiert. Das ist in dem Small-Cap- oder Microcap-Segment nicht zu einem starken Rückgang gekommen, sondern eher sogar zu einem leichten Zuwachs gegenüber 23. Was man aber schon sieht, ist auch eine Zunahme an Distress-Transaktionen, auch Zunahme der Insolvenzen, das hat sich auch rumgesprochen. Noch immer mehr Distress-Transaktionen, das sehen wir auch bei den Dealmeldungen, die wir natürlich täglich verfolgen. Und es werden auch einige Deals auch kommen auch zum Abbruch aufgrund von schlechten Current Trading. Ja, das sind auch Themen, die wir sehen. Also es ist insgesamt ein durchwachsenes Bild. Im Small-Cap-Segment sind wir allerdings immer noch sehr, sehr gut unterwegs gewesen.
Ja. Ja, danke. Das ist ein sehr schöner Auftakt. Da sind ein paar Sachen dabei, die wir gerne aufgreifen können. Vorher vielleicht nochmal Gelegenheit für Ergänzungen. Jochen, was hat aus deiner Sicht das M&A-Jahr 2024 geprägt?
Ja, der Martin hat es, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Was man noch festgestellt hat, ist, ich glaube, da kommen wir auch später nochmal zu, so bestimmte Instrumente wie Earn-Out-Klauseln etc., haben nochmal deutlich zugenommen. Also die Unsicherheit bei Unternehmenstransaktionen ist, glaube ich, nochmal deutlich stärker geworden in 24. Das hat halt gewisse Implikationen natürlich für den Prozess, für den Ausgang und das stellen wir halt fest. Und ich glaube, das ist auch was jetzt so schnell nicht wieder verschwindet, sondern ich glaube, das nachhaltig anhalten wird.
Hm. Sven, deine Brille des Finanzinvestors nochmal hinzugefügt, als Private Equity House 2024 eher ein Jahr für die kaufende oder für die veräußernde Seite?
Oh, wenn ich mich jetzt für eine Seite entscheiden müsste, dann wüsste ich gar nicht für welche. Wir haben dieses Jahr tatsächlich verkauft und gekauft, beides. Und beides ging. Voraussetzung war aus unserer Sicht immer in diesem Umfeld, das ja ganz richtig beschrieben wurde gerade, dass es sich um Unternehmen handelt, die in irgendeiner Art und Weise sehr gut positioniert sind. Und man sagt ja, Volatilität ist der Feind der Preisbildung. Und wenn man Unternehmen findet, die in diesem Umfeld verhältnismäßig wenig volatil sind, wird man dazu auch gute Deals finden können.
Volatilität ist der Feind der Preisbildung, sagt Sven Martin. Das ist ein schönes Stichwort. Wie haben sich denn die Preise entwickelt?
Also ja, unsere Beobachtung ist, dass die Preise relativ stabil geworden sind oder sich in so ein neues Gleichgewicht eingestellt hat, aber mit einer Tendenz eher nach unten. Ja, das ist, was wir bei unseren Deals beobachten. Das liegt aus unserer Sicht zum einen daran, dass eben auch Fremdkapital wieder strukturell einfach mehr kostet als noch vor 2-3 Jahren. Also das Thema Fremdfinanzierung und Kosten von Fremdkapital ist wieder mehr ein Thema, auch wenn jetzt im Moment die Zinsen wieder leicht etwas sinken und dass viele Unternehmen eben auch nicht mehr so stark wachsen. Ja, das sieht man schon, auch die Konjunktur, das hat sich auch umgesprochen. Wir sind in der Rezession, vielen Unternehmen geht es nicht gut. Die Wachstumsaussichten sind eher moderat und das drückt natürlich tendenziell eher die Preise. Ja.
Sven, wir haben in einem Podcast vor einigen Monaten mal darüber gesprochen, dass die M&A-Prozesse sich durchaus verändert haben in den vergangenen 12-24 Monaten. Würdest du das für heute immer noch aufrechterhalten?
Ja, das würde ich schon sagen. Also diese Hochgeschwindigkeitsprozesse, an denen, also da sieht man sehr häufig, dass die nicht funktionieren. Es dauert länger, man taucht in die verschiedenen Themen tiefer ein. Man will auch wahrscheinlich, also wir wollen das jedenfalls, deswegen kann ich nicht sagen, ob es auf breiter Basis stimmt, aber ich kann für uns sagen, wir wollen mehr Kontakt mit dem Management. Also mit Blut und Seele des Businessplans, Geist und Seele des Businessplans wollen wir genauer verstehen und damit die dahinterliegenden Personen natürlich auch, was machen die, wie sind die darauf vorbereitet. Und es dauert, damit will man näher ran und es dauert natürlich damit auch länger. Und wahrscheinlich wird damit der Kreis auch kleiner, was ja aber in Summe kein Schaden sein muss, auch nicht, wenn man verkauft. Da haben wir ja auch schon öfters mal dazu gesprochen, aber diese Veränderung, die etabliert sich immer weiter.
Ja, in demselben Podcast hattet ihr auch gesagt, ihr wollt eigentlich gerne früher auf eine möglichst kleine Shortlist kommen. Funktioniert das tatsächlich?
Also das ist ja sozusagen der Traum eines jeden Investors, dass die Liste klein ist und man früh draufkommt. Aber wie gesagt, diese Notwendigkeit besteht und wir schaffen es schon immer wieder mal. Und wenn wir nicht früh genug drauf sind, dann stellen wir ehrlich gesagt schon fest, wie gesagt, dass Prozesse länger dauern, dass man damit auch mehr Zeit hat, auf Wünsche mehr eingegangen wird, man Gespräche viel länger führen kann. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man guten Grund findet, weshalb man investieren möchte. Man ist im Sektor erfahren, in der Größe, in der Situation. Also man hat Verständnis für das Geschäft und wenn man das nachweisen kann, dann wird man auch relativ früh mit den handelnden entscheidenden Personen zusammengebracht. Das ist jedenfalls unsere Erfahrung und kann damit natürlich auch am Ende des Tages die Dealwahrscheinlichkeit zu guten Konditionen erhöhen.
Martin, früh im Prozess nur noch eine knappe Shortlist zu haben, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man sich als M&A-Berater erträumt. Passiert es trotzdem? Ist das in der aktuellen Marktsituation vielleicht auch notwendig?
Ja, also ich kann das schon bestätigen, was auch Sven gerade erläutert hat. Also das ist auch eine Beobachtung, die wir machen, dass man sich eben frühzeitig auch auf eine Handvoll wirklich relevanter Käufer fokussiert. Denn das Thema Transaktionssicherheit spielt wieder auch mehr eine Rolle als rein ausschließlich nur die Bewertung. Ja, das Thema Fremdkapitalsicherheit spielt mehr eine Rolle, ja, wie pragmatisch oder wie umfangreich ist die Due Diligence. Also das sind Faktoren, die in den Transaktionen, die wir machen, viel, viel wichtiger sind als jetzt ein knallharter Bieterprozess, wo man dann am Ende noch die letzte Nachkommastelle rausholen möchte. Also das kann ich durchaus bestätigen aus unseren Transaktionen, die wir umsetzen. Vielleicht noch, deine Eingangsfrage war ja auch, Bastian, die Prozesse, wie haben die sich in den vergangenen 2 Jahren weiterentwickelt? Also es für 12 Monate ist eine recht kurze Betrachtung, aber 24 Monate würde ich schon sehen, ist eine Periode, wo wir sehen, dass zum Beispiel eine Zunahme von Datenbanken und Tools sehr stark mehr Präsenz hat in Prozessen. Das ist grundsätzlich gut, auch für uns, weil das macht unsere Prozesse einfach schneller und effizienter. Ne? Also was an M&A, an der Transaktion, in dem Prozess halt länger dauert, können wir ein Stück weit kompensieren über interne Effizienzen. im Vergleich noch von vor 2 Jahren vielleicht.
Das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich sehe Jochen Reis dabei nicken. Auch deine Beobachtung?
Ja, also das kann ich natürlich schon bestätigen, dass durch die Tools eine gewisse Geschwindigkeit stattfindet, also sprich eine Effizienz. Man schafft es schneller, größere Datenmengen zu verarbeiten, zu analysieren etc. Aber auf der anderen Seite, da ergänzen nochmal zu dem, wie sich die M&A-Prozesse verändert haben, die sind deutlich langsamer oder länger geworden durch vermehrte Fragestellungen, durch finanzierende Banken, durch höhere Anforderungen im Due Diligence-Prozess. Also da bekommen wir viel, viel mehr Fragen gestellt, als was noch vor 2 Jahren der Fall war. Dass jetzt vor 2 Jahren der richtige Ansatz war, lässt sich natürlich darüber streiten. Oder ob das jetzt der bessere Ansatz ist, da etwas detailliertere Nachfragen zu stellen. Aber das ist eine ganz klare Beobachtung. Das heißt, da ist auch eine gewisse, ich will nicht sagen Nervosität, aber schon eine gewisse Sorgfaltsführung auf allen Seiten feststellbar.
Wer hat denn, Martin, derzeit in den Auktionen eher die Nase vor? Sind es die Finanzinvestoren, die in Summe, aber nicht im Einzelnen, ja doch noch auf einer ganzen Menge Dry Powder sitzen? Oder sind es jetzt doch die Strategen, die vielleicht die Assets noch ein bisschen besser einschätzen können?
Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Es kommt drauf an. Also wir sehen beides. Ich sag mal, in klassischen Auktionen kommt es ja auch immer noch ein Stück weit auf die Geschwindigkeit an oder zumindest mal auf die Deal-Dynamik und den Fokus auf die Transaktion. Da ist unsere Beobachtung, dass Finanzinvestoren schon auch schneller und agiler einfach agieren, entscheidungsfreudiger sind, einfach diesen Prozess schneller durchlaufen können. Das hilft oft. Was ich auch sehe, ist, ich war selber lange auch in einem Beteiligungsunternehmen, dass die Vorbehalte gegenüber Finanzinvestoren bei Unternehmern abgenommen haben. Das ist meine Wahrnehmung so in den letzten 10 Jahren. Das ist, also wir erleben halt heute kaum, dass unsere Kunden sagen, ich verkaufe dich an einen Finanzinvestor. Ja, insofern sind da Strategen und Finanzinvestoren eigentlich gleich auf. Bei Strategen kann es einen Vorteil geben, wenn sie eben All-Equity finanzieren. Ja, das ist natürlich in einem Umfeld, wo die Finanzierung eher unsicher und teurer ist, kann das ein Wettbewerbsvorteil sein im Bieterprozess. Aber es ist mal so und mal so. Also ich kann da keine klare Tendenz erkennen.
Wollen wir mal hören, was der Finanzinvestor sagt. Sven, schnappen euch die Strategen-Deals weg, die ihr gerne gemacht hättet?
Das sehen wir eigentlich ehrlich gesagt nicht oder zumindest nicht vermehrt. Das passiert immer wieder mal, aber dass jetzt Strategen vermehrt auftreten und die im Wettbewerb stehen, erkennen wir wie gesagt nicht. Ich vermute, es liegt daran, wenn die Zeiten schwierig sind, sind die Strategen natürlich auch mit ihrem eigenen Geschäft stärker beschäftigt. Das führt dann natürlich auch immer dazu, dass man wahrscheinlich weniger Dealsicherheit hat, weil wenn so ein Prozess dann doch ein paar Monate dauert, dann kann in dieser Zeit relativ viel beim Strategen passieren, weshalb dann möglicherweise das Interesse an einem Target abkühlt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer wieder so, wenn ein Stratege ein unbedingtes Interesse an einem Unternehmen hat, aus welchen Gründen auch immer, dann wird er da zuschlagen und wird auch immer in der Lage sein, immer noch ein bisschen mehr eine Schippe in der Bewertung draufzulegen. Und dann stellen wir halt oft die Frage, was möchtest du? Weil wir gehen ja in eine Partnerschaft mit dem jeweiligen Management. Möchtest du auf einer selbstständigen Basis dein Unternehmen weiterentwickeln oder möchtest du, sage ich jetzt bewusst ketzerisch, Abteilungsleiter in einem großen Konzern bestenfalls sein für einen unbestimmten Zeitraum? Und also diese berufliche Lifestyle-Entscheidung, die steht dann natürlich auch manchmal im Vordergrund und damit kann man sich relativ gut, wie soll ich sagen, positionieren auch.
Dann wollen wir uns doch vielleicht zum Abschluss von 2024 nochmal die Deals angucken, die das Jahr besonders zäh machen, weil sie nämlich gar nicht erst kommen. Jochen, gibt viele Prozesse, die werden gestartet, aber dann zurückgezogen oder auch gar nicht erst gestartet. Woran liegt das?
Also wir haben in den letzten Monaten festgestellt, in Gesprächen mit Familienunternehmen, die ja auch zur Hauptklientel von Röhl und Partner gehören, dass sich viele zwar mit dem Gedanken tragen, eventuell verkaufen zu wollen, aus unterschiedlichsten Gründen, entweder Nachfolgethema oder halt auch ja aus strategischen Gründen. Aber man stellt dann fest, dass da die Zurückhaltung hinsichtlich eines Verkaufs doch höher ist als noch in den Zeiten vorher. Und wenn man dann mal so ein bisschen tiefer in die Gespräche reingeht, stellt man fest, dass viele ziemlich frustriert sind von der wirtschaftlichen Lage, die es im Moment gibt, von der politischen Lage in Deutschland. Dann stellt man weiterhin fest, dass die eigene wirtschaftliche Lage im Sinne von Auftragseingänge, die eingebrochen sind oder rückläufig sind, insgesamt Profitabilität zurückgeht. Und dann stellen viele Verkäufer fest, dass es dann doch vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt wäre, in so einem Szenario, wo man eigentlich die letzten Jahre ein ganz gutes Ergebnis erzielt hat und jetzt in den letzten 1 bis 1,5 Jahren eher auf dem rückläufigen Geschäft quasi sich befindet, dass das der falsche Zeitpunkt wäre, um jetzt sein Geschäft zu verkaufen, weil man halt doch nicht in der besten Position dann ist. Und dann entscheiden dann doch einige bei ihren eigenen Gesellschaftsherren und Management dann zu sagen, okay, nee, dann machen wir es doch lieber nicht. Eigentlich wollten wir es, aber wir verschieben es dann doch nochmal ein Stück weit. Und damit geht gar kein Prozess los im Markt. Damit wird gar kein M&A-Berater am Ende des Tages beauftragt und damit wird auch gar keiner angesprochen. Man will sich ja dann auch nicht im Markt irgendwie verbrennen, indem man halt einen gestarteten Prozess wieder zurückzieht, sondern am Ende wird, wie gesagt, der Prozess dann gar nicht erst in Gang gesetzt.
Also, dass die eigene schlechte wirtschaftliche Verfassung einen Unternehmer vom Deal abhält, das, glaube ich, ist total einleuchtend. Der Frust über, sag mal, die allgemeine Lage und vielleicht auch die Unsicherheit darüber, wohin sich das alles entwickelt, könnte doch aber, Martin, auch eher ein Dealtreiber sein, oder nicht?
Ja, es ist auch ein Dealtreiber, ganz klar. Also wir haben natürlich auch für unsere Kunden sind ja die Unternehmensinhaber, die ihre Nachfolge regeln wollen. Und ja, viele haben natürlich auch nicht endlos Zeit, das auf die lange Bank zu schieben. Wir sehen sehr viele Unternehmen, auch in vielen Branchen, also vielen Unternehmen geht es auch im Moment wirklich nicht gut und die Perspektive ist auch ungewiss. Ja. Das auf der einen Seite führt das dazu, dass manche Unternehmer eben sagen, okay, ich verkaufe jetzt und ich nehme das, was ich bekommen kann, ja, und ich weiß auch nicht, wann es wirklich besser wird. Und manche sind eben zurückhaltend, wie Jochen eben gesagt hat, und gehen gar nicht in den Prozess. Wir sehen aber auch einige Transaktionen, die aufgrund von schlechter Zahlen oder Geschäftsentwicklung auch abgebrochen werden oder dann nicht stattfinden. Das hatten wir dieses Jahr auch durchaus eine Handvoll Transaktionen, fallen mir ein, wo das der Fall war. Da kann man dann nur hoffen, dass perspektivisch auch eine Besserung eintritt.
Sind frustrierte Unternehmer, Sven, überhaupt attraktiv für Private Equity Häuser?
Nein, also ich glaube, man kann da auch ein bisschen weiteren Blick einfach mal werfen. Ein Investment in ein Unternehmen aus einer Private Equity Perspektive ist eine langfristige. Das ist ja nicht, dass wir kurzfristig reingehen und dann, wie man dann in einer Börse zum Beispiel auch spekulieren kann oder ähnliches, sondern wir setzen ja auf ein langfristiges Investment, also mehrere Jahre. Und jetzt kann man sich da natürlich, erstens stellen wir fest, es gibt viele Unternehmen, die sind auch in der Krise von einem Aufwind natürlich gestützt, weil sie in irgendeinem Sektor sind, der natürlich in diesen Situationen, in denen wir gerade uns befinden, sich im Aufwind befinden, Digitalisierung oder ähnliches oder Energy Transition und ähnliche Themen, gibt viele, viele Dinge, die offensichtlich und auch weniger offensichtlich sind, die von diesen Trends unterstützt werden. Zweitens kann es natürlich auch bei Unternehmen, die nicht so sehr in diesem Trend liegen, kann es immer wieder mal aufgrund einer Krise zu Verzögerungen kommen, weil man, keine Ahnung, eine politische Entscheidung, eine Wahl oder sonst irgendwas bringt, dann einfach mal so eine Perturbation rein, aber der Trend stimmt deswegen noch. Und genau in dieser Situation kann man ja dann auch zum Beispiel diese Störungen, die aufgetreten sind, in irgendeiner Art und Weise überwinden. Vielmehr stellt sich halt die Frage für so eine Familie, ehrlich gesagt, auch aus der langfristigen Investitionsperspektive. Und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wenn der richtige Zeitpunkt für ein Unternehmen nicht gegeben ist, ist es dann ein strukturelles Problem, das das Unternehmen hat und man sollte sich vielleicht gerade deshalb davon trennen. Oder ist es eher ein Phänomen, in dem man sagt, naja, es ist zwar von Unsicherheit geprägt, aber eigentlich ist es ein gutes Unternehmen. Ich brauche jetzt einen Partner für die Krise oder in dieser schwierigen Situation. Denn erstens kann ich damit als Familie mein Vermögen ein bisschen diversifizieren, kann dennoch zweitens noch eine Schippe oben drauflegen, was das Wachstum anbelangt. Denn ich komme ja drittens, und das sieht man ja sehr häufig, hat man auch an der Corona-Krise gesehen, als Marktführer, als gutes Unternehmen, viel besser aus der Krise hervor, was die Markt- und Wettbewerbspositionierung zu meinem Wettbewerb anbelangt, als ich eigentlich vorher dastand. Und das wird man oft sehen, dass Unternehmen, die in der Krise stark sind, aus der Krise viel stärker hervorkommen, stärker mehr Marktanteil haben, eine bessere Positionierung haben, bessere Margen entwickeln können, attraktiver sind für Mitarbeiter, als also insbesondere im Wettbewerbsvergleich im Relevanten das erreichen können. Und damit stellt sich natürlich gerade in so einer Phase, wie wir auch jetzt sind, unbedingt sogar die Frage, ob man nicht mit jemand sprechen sollte, der, ich sage jetzt mal, gerade in so einer Krise Risiken reduziert, Handlungsmöglichkeiten erweitert und dann langfristig eben halt auch die Perspektive, die Manövrierfähigkeit des Unternehmens deutlich steigern kann. Und deswegen, zurückkommen zu deiner Frage, sind frustrierte Unternehmer die richtigen Partner? Wahrscheinlich aus dem Grund eben gerade eher nicht. Wahrscheinlich haben die auch, sind sich bewusst geworden, dass sie eher ein strukturelles Problem hatten und gute Zeiten diese strukturellen Probleme überdecken können. Und die brauchen dann natürlich einen grundlegenden strategischen Wandel, also eine echte Transition sozusagen oder Transformation ihres Unternehmens. Aber auch dafür gibt es geeignete Investoren, die denen dabei helfen können, langfristig das Vermögen, das im Unternehmen investiert ist, zu verbessern. und damit auch in solchen Situationen die Wettbewerbsfähigkeit wieder zu steigern.
Ja, da würde ich, wenn es okay ist, gern drauf eingehen. Also das kann ich absolut unterstützen. Viele Unternehmer sehen auch den von Sven angedeuteten Transition Need, also dass das ein Transformationsbedarf oder Erfordernis ist, sehen schon viele Unternehmer, aber oftmals fehlt dann eben auch die Energie, auch die Kompetenzen im Haus, wirklich das Unternehmen zu transformieren. Das ist halt auch ein Treiber und eine Motivation für den Exit des Unternehmers, ne? Oder sagt, ich muss jetzt eigentlich so viel Zeit und Energie und Kosten noch aufwenden und das Unternehmen hab. Ja, vielleicht dauert das auch noch mehrere Jahre, die habe ich nicht oder möchte ich nicht haben. Das ist auch ein Exit-Treiber auf jeden Fall. Ja. Und eigentlich dann wiederum eine gute Ausgangslage für Finanzinvestoren, dann diese Transformation umzusetzen.
Ja, und dann steckst natürlich als Familienunternehmer, das verstehe ich auch, mit deinem ganzen Vermögen da drin oder mit einem großen Teil des Vermögens im Unternehmen. Und dann sagst du dir, boah, gerade in der Krise möchte ich eigentlich die Finger auf meinem eigenen Unternehmen haben. Wer soll das jetzt eigentlich machen? Bist dir auf der anderen Seite bewusst, so richtig können wir es nicht und eigentlich braucht man noch andere Leute. Als Familienunternehmen in der Krise ist man jetzt auch nicht gerade der attraktivste Partner für das beste, größte Talent. Das heißt also auch hier könnte die Chance entstehen, neben der Vermögensdiversifikation in einer solchen Situation tatsächlich auch einen Partner an Bord zu bekommen, der erstens die Kompetenzen hat, solche schwierigen Situationen zu lösen oder übers Netzwerk verfügt mit solchen Leuten und dann eben halt auch die Attraktivität als Arbeitgeber steigert, weil man auch ein ausgleichendes Element im Gesellschafterkreis hat und nicht nur von einer Familie, die möglicherweise in so einer Krisensituation auch ein bisschen unberechenbarer ist, jedenfalls für jemand, der von draußen kommt, und dass man hier ein stabilisierendes Element reinbekommt und dadurch attraktiver wird für sehr gute Mitarbeiter und Führungskräfte in so einer Situation.
Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Argumente auf der Einzelebene gesammelt, warum es zu Deals kommen könnte. Lass uns mal ein bisschen die Gesamtwetterlage für 2025 abstecken. Wir bringen im Moment viele ökonomische Schwierigkeiten und auch einen großen Teil der Verunsicherung mit politischen Faktoren in Zusammenhang. Nicht ohne Grund, würde ich sagen, aber da verändert sich ja auch gerade eine ganze Menge. Also wir haben jetzt eine Wahl in den USA gehabt, ob man das Ergebnis schätzt oder nicht. Wir haben da zwar noch keine Klarheit, aber zumindest eine Richtung, die vorgegeben ist. Wir werden in Deutschland bei uns zu Hause früher eine neue Regierung bekommen, als wir das dachten. Wissen wir auch noch nicht, welche das ist, aber wir können zumindest damit rechnen, dass wir ab dem ersten Quartal ein bisschen mehr politische Struktur kennen, die vermutlich dann auch für ein paar Jahre nochmal das Umfeld prägen wird. Wozu wird das führen? Wird es dazu führen, dass die Dealbereitschaft wieder steigt oder werden die Leute jetzt erst nochmal abwarten und gucken, wie sich das so alles einspielt?
Also man soll ja politische Diskussionen in so einem Kreis eigentlich immer vermeiden. Smalltalk-Regel Nummer 1 ist niemals politisch werden. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation, jetzt kann man die Wahlen einschätzen, glaube ich, wie man möchte. Jetzt haben wir erstmal Sicherheit. Die Ampel ist weg. Und in den USA gibt es auch einen Kandidaten, einen neuen Präsidenten. Sicherheit erhöht natürlich die Berechenbarkeit, in welche Richtung die auch immer geht. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der ist schon mal, glaube ich, eher supportive für unser Business in Summe. Der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt mal auf die Ampel blicke, und ich will jetzt gar nicht inhaltlich werden, aber dann ist, glaube ich, klar geworden, dass in breiter Wahrnehmung das Zuschreiben einer großen wirtschaftlichen Krise dafür die Ampel dafür verantwortlich gemacht. Das Zuschreiben von rechten Tendenzen wird die Ampel dafür verantwortlich gemacht. Die ist jetzt weg. Jetzt hat eine neue Regierung die Chance, wie auch immer die aussieht, es einfach besser zu machen. Und sofern es da jetzt nicht zu größeren Verwerfungen kommt, glaube ich, ist das Ergebnis ja relativ klar. Glaube ich, wird das eher ein psychologisches Momentum liefern, welches positiv ist. Und wirtschaftliche Entwicklung hängt auch immer von der Wahrnehmung und von dem hinterliegenden psychologischen Momentum ab. Also glaube ich, wird es gar nicht so schlecht werden, auch wenn wir noch nicht wissen, wie wir viele strukturelle Probleme lösen. Ich glaube übrigens auch, dass die Wahl dann in 4 Jahren viel entscheidender ist als die jetzige, weil jetzt müssen halt die Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Aber zunächst, glaube ich, ist damit mal Zeit gewonnen, die hoffentlich positiv genutzt wird. Und wenn man in die USA blickt, ach, das ist natürlich wahnsinnig schwer und Hoffnung treibt natürlich auch immer so ein bisschen die Wahrnehmung, also jedenfalls bei mir. Ich kann mir vorstellen, dass es bei allen Problemen, die hier hervorgerufen werden, dennoch vielleicht gar nicht so schlecht wird. Kamala Harris ist ja nicht so, dass die größte Europäerin gewesen wäre und damit nur positive Effekte auf die deutsche Wirtschaft abgestrahlt hätten. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein neues Momentum auf europäischer Ebene entsteht. Ich kann mir vorstellen, dass damit in so einer Krise auch neue Kräfte entfaltet werden. Und deswegen gehe ich gar nicht so wenig optimistisch ins neue Jahr.
Na, dein Wort in Gottes Ohr, das ist doch schon mal ein sehr positiver Start. Jochen, die Berater, darunter auch Rödel, haben in den vergangenen Jahren ziemlich viel Geld mit dem Thema ESG schon verdient und reiben sich, glaube ich, auch die Hände in Bezug auf die Zukunft. Müssen Sie da vielleicht ein bisschen Abstriche machen, weil wir in der politischen Großwetterlage möglicherweise aus dem Thema so ein bisschen das Momentum rausgenommen bekommen?
Ja, also es scheint so, dass die Politik so ein bisschen das Momentum da rausnimmt. Aber ich glaube, was das ESG-Thema angeht, da ist was in Gang gesetzt worden, was sich so schnell jetzt nicht wieder zurückdrehen lässt und nicht zurückdrehen wird. Weil ich glaube, auch viele haben die Notwendigkeit einfach erkannt, dass da was passieren muss. Also gerade wenn es um das I von ESG geht, dass da wird sich nichts wieder so stark zurückdrehen. Das heißt, da wird es schon weiter in die Richtung gehen, dass es nicht nur Beratungsbedarf gibt, sondern dass da viele quasi eine Transparenz schaffen wollen, um wirklich was zu bewegen, nachhaltig. Und das, wie gesagt, ist für mich jetzt kein Phänomen, was irgendwo mal temporär erscheint, sondern ich glaube, das ist ein nachhaltiger Faktor, der sich da jetzt immer verstärker quasi in alles tiefer reingräbt und dementsprechend ist der Bedarf einfach da.
Martin ist eben während der Ausführungen von Sven schon so ein bisschen unruhig auf dem Stuhl hin und her gerutscht. Von daher gibst du gern auch dein Schwertlein bei und sag vielleicht bei der Gelegenheit auch gleich mal, wie aus deiner Sicht die aktuelle Deal-Pipeline gefüllt ist, damit wir schon mal so ein bisschen eine Idee fürs erste Quartal 2025 kriegen.
Ja, gerne. Also positiv unruhig. Also ich kann mich dem anschließen, was Sven und Jochen gesagt haben zum Ausblick. Also unsere Pipeline ist gut gefüllt. Sie könnte aber auch besser sein. Auch das würde ich so sehen. Ich denke, dass wir eine gute Chance haben, dass 2025 ähnlich gut wird wie 2024. Ich glaube, die politische Wetterlage spielt immer ein Stück weit eine Rolle. Aber ich glaube, dass der Einfluss auf das aktive Dealgeschehen doch vielleicht ein bisschen überbewertet wird. Es gibt aus meiner Sicht eigentlich positive Treiber, dass 25 für M&A und Transaktionen ein gutes Jahr werden können. Da gibt es viele Anzeichen, immer unter der Prämisse, es gibt keine, sage ich mal, exogenen Schocks. Ja, das ist immer die Grundannahme, keine Finanzkrisen, kein Dritter Weltkrieg, keine Pandemien. Ja, wenn das passieren würde, das kann man ja nicht einplanen, verändert sich die Ausgangslage komplett. Aber nehmen wir mal an, das passiert nicht. Ich glaube, es wird 25 eher ein gutes Jahr, weil das Mid- und Large-Cap-Segment wird wahrscheinlich wieder etwas anziehen. Das Small-Cap-Segment wird auf dem Niveau leicht positiv weiterlaufen. Da gab es ja auch nicht den starken Einbruch. Das Finanzierungsumfeld stabilisiert sich. Zinsen sind leicht rückläufig. Viele Corporates werden auch deinvestieren und Randaktivitäten abstoßen. Andere Strategen werden zukaufen, um weiter zu wachsen. Denn das Wachstum ist ja jetzt nicht überragend in den westlichen Industrienationen, allen voran Deutschland. Also dass man ja im Prinzip nur wachsen kann, wenn man dazu kauft. Und mit etwas positiver Grundstimmung kann man vielleicht auch von einer leichten konjunkturellen Erholung im nächsten Jahr ausgehen. Auch das würde natürlich helfen für die Stimmungslage, wie Sven das ja schon beschrieben hat. Wichtig ist ja auch die Perspektive und die Aussicht und die Zuversicht nach vorne. Da, glaube ich, sind die Vorzeichen tendenziell etwas besser.
Wie sieht's denn beim Thema internationale Deals aus? Werden wir uns refokussieren auf Europa, vielleicht sogar ein Stück weit auf unser eigenes Land, oder werden Unternehmen gezwungen sein, tatsächlich in den USA auch zuzukaufen, um da eine Präsenz auszubauen? Wie sieht's mit China aus? Also was ist eure Erwartung für das ganze Thema globale Vernetzung, auch über M&A-Transaktionen?
Also wenn ich da mal gerade starte, aus unserer Sicht, ich glaube, das Thema China wird wahrscheinlich von der Transaktionswelt ein Stück weit weniger noch werden. So zumindest unsere Einschätzung hier. Aber was USA angeht, glauben wir nicht, dass es weniger, sondern eher mehr wird. Und wenn es nicht Transaktionen sind, dann sind es vielleicht Gründungen von Gesellschaften, Tochtergesellschaften etc. Und da stellen wir schon eine erhöhte Nachfrage fest, dass man sich daran orientiert, vielleicht ein Stück weit was ist, in die USA zu verlagern. Auch wenn es vielleicht dann nicht die größte Transaktion irgendwie ist, aber zumindest, dass man einen Fuß auf den Kontinent bekommt, um dort halt tätig zu werden. Je nachdem, was dann halt kommt hinsichtlich Zölle oder auch Subventionen, die in den USA gezahlt werden etc., dass man da halt ein Stück weit von natürlich profitieren möchte.
Ich glaube das auch, dass es so ist. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit eine wahnsinnig starke regionale Fokussierung gehabt. Und die war wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, eher Richtung USA und Richtung China. Ich glaube, China nimmt tatsächlich ein bisschen ab. Ich glaube, die USA nimmt tatsächlich ein bisschen zu. Ich glaube, dass aber auch andere Länder zunehmen. Also ich sage jetzt mal, regionale oder internationale Diversifikation ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema. Irgendwie wächst es wahrscheinlich in Brasilien oder Südamerika. Einzelne Probleme mal hin oder her. Es wird in Afrika sicherlich wichtiger, präsent zu sein in einigen Märkten, für einige Branchen. Indien ist ein wichtiges Thema. Indonesien, riesengroße Bevölkerung. Also das heißt, ich glaube zwar, dass es nicht mehr ganz so trivial ist, in diesen Ländern Fuß zu fassen. Ich glaube, Internationalisierung ist jetzt kein Selbstläufer, muss viel mehr darüber nachgedacht werden. Aber ich glaube, dass es weiter ein Treiber der Geschäftsentwicklung ist, für uns unbedingt notwendig. Und ich glaube eben, wie gesagt, auch, dass es zu einer geopolitischen Diversifikation in der Richtung wahrscheinlich kommen wird.
Martin, du hattest eben die sinkenden und ja auch schon gesunkenen Zinsen angesprochen. Haben die wirklich so einen großen Einfluss darauf, dass Deals tatsächlich durchgeführt werden, oder treiben die am Ende nicht einfach nur die Preise nach oben?
Ja, also in der kurzen Sicht nicht, vielleicht nicht unbedingt, aber so das Gesamtbild, im Gesamtbild dann schon, hat die Zinspolitik schon einen starken Einfluss auf die Kosten von Fremdkapital, und die spielen dann bei Transaktionen eben schon eine Rolle. Ja, ist eben schon ein Unterschied, ob ich jetzt heute deutlich mehr für Fremdkapital bezahle. Das kann natürlich ein Investment in ein Unternehmen unattraktiver machen, ja, von der Investmentlogik her. Und wenn die Zinsen dann etwas nachgeben und das Fremdkapital moderat oder etwas günstiger wird oder moderat mit moderaten Kosten verbunden ist, kommen vielleicht auch Verkäufer und Käufer bei der Bewertung wieder eher zueinander. Also das spielt, finde ich, die Geldpolitik hat schon einen signifikanten Einfluss, weil wir schon sehen, dass viele Transaktionen, es ist eigentlich eher die Regel, dass Transaktionen auch mit Fremdkapital finanziert werden. Und deswegen hat die Verfügbarkeit und die Kosten von Fremdkapital schon aus unserer Sicht einen großen Einfluss auf das Dealgeschehen. Ja.
Ist das für die Wettbewerbsfähigkeit von Finanzinvestoren wirklich so ein entscheidender Faktor, Sven?
Also ich sage immer so deutlich, dass Private Equity älter ist als die Nullzinspolitik der Zentralbanken. Wir haben auch früher viel höhere Zinsen gehabt. Die Zinsen sind natürlich stark angestiegen, aber sie waren auch schon mal viel höher. Und das Bewusstsein ist damit halt gestiegen, dass Unternehmen irgendwie das Geld verdienen muss und vor allem die Kapitalkosten tragen muss. Also das Kapital verdienen muss, das in das investiert wurden. Und insofern treibt das die Überlegungen. Und man stellt sich die Frage, wie man finanziert und so weiter. Aber ich glaube, es sind unterm Strich momentan weniger die gestiegenen Zinsen als die kritischen Fragen der Banken und Finanzierungspartner, die Prozesse verzögern. Geld ist verfügbar, sofern man die Fragen beantworten kann, die wir alle haben. Seien die berechtigt oder nicht? Und sind die auch teilweise mal von größeren Sorgen, größere Sorgen als notwendig geprägt? Aber es ist natürlich auch verständlich, und dem muss man natürlich gerecht werden. Und deswegen dauern ja manche Prozesse auch ein bisschen länger.
Jetzt brauchen Finanzinvestoren ja nicht nur Fremdkapital, sie brauchen auch noch ein bisschen Eigenkapital, das sie einbringen können. Da sind ein paar Häuser ja im Moment im Fundraising nicht so wahnsinnig erfolgreich, hat sich der Wind ein bisschen gedreht, auch durch die Zinswende. Was ist deine Einschätzung? Werden die Private Equity Häuser 2025 genauso aktiv sein wie 2024 oder weniger oder sogar mehr?
Also die Investitionen in Private Equity aus der Asset Manager Perspektive sind ja nicht zurückgedreht worden, weil jetzt für die Unternehmensfinanzierungen die Zinsen gestiegen sind, sondern es ist die Asset-Entscheidung. Die Entscheidung, in eine Asset-Klasse zu investieren, ist immer noch eine ganz andere. Und die haben wir natürlich auch, ich sage es mal, massive strukturelle Veränderungen. Es sind vergangen und die sind zyklisch. Es ist in der Vergangenheit, ist wahnsinnig viel Kapital in diese Alternative Investment Asset-Klasse geflossen, so auf Private Equity. Und es hat relativ wenig Rückflüsse gegeben. Und diese Rückflüsse stocken zum Teil auch immer noch. Und das führt natürlich dazu, dass auf der einen Seite die Attraktivität dieser Asset-Klasse immer noch wahnsinnig hoch ist. Es ist immer noch die beste Verzinsung im Vergleich. Aber es ist natürlich auch eine verhältnismäßig schlechte Liquidität, weil wir können halt nicht jeden Tag rein und raus. Sondern deswegen hat es ja auch Continuation Vehicle gegeben. Das ist ja mit einem Versuch, diese Liquidität in den Markt ein bisschen zu steigern. Aber in Summe haben wir da immer noch ein strukturelles Thema. Und das rüttelt sich immer weiter ein, wahrscheinlich langsamer als gedacht. Fundraising ist komplexer geworden, dauert länger, funktioniert aber grundsätzlich auch. Und insofern glaube ich, diejenigen, die in 2024 kein Geld bekommen haben, werden das wahrscheinlich auch nicht so leicht in 2025 in den Griff kriegen. Diejenigen, die Geld bekommen haben, werden auch weiter eins kriegen, sofern sie erfolgreich sind. Und insofern glaube ich, wird es im Jahr 2025 weder ein positiver noch ein negativer Impact aus der Private Equity Szene kommen. Es wird weiter Geld vorhanden sein, man wird weiter investieren können. Es ist ein wichtiger Spieler, aber es sind halt aus, ich weiß nicht wie viel, Spielern weniger geworden, die zu dem Zeitpunkt über die Kapitalkraft verfügen, substanziell neue Investments zu tätigen. Und insofern stelle ich mir gerade die Frage, ob das für uns nicht eher gut ist, wenn auch in unserer eigenen Szene ein bisschen weniger Wettbewerb entsteht, und ob es nicht auch gut ist, wenn es immer wieder zu dieser Zyklik kommt und man sich dann auch wieder vielleicht auf breiterer Front darauf besinnt, dass Deals am Ende des Tages ihr Geld verdienen müssen.
Hm. Gut, wenn Finanzinvestoren Rückflüsse zeigen möchten, können sie das natürlich ganz gut darüber machen, dass sie Portfoliounternehmen verkaufen. Wird das 2025 eine wesentliche Dealquelle sein?
Das glaube ich schon. Also deswegen meinte ich ja vorher, ich weiß gar nicht, ob ich auf Buy oder auf Sell Side sein möchte. Wenn man gute Unternehmen hat, dann waren die immer verkaufbar, auch zu attraktiven Bewertungen. Da hat es eigentlich keinen Impact gegeben. Man wird sich deswegen viel besser auf diese Exit-Prozesse vorbereiten müssen, um die durchführen zu können. Aber ich glaube, das wird funktionieren. Und insofern hat es, glaube ich, auf Portfolio-Seite schon einige Bereinigungen gegeben. Also da wird es wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es im Private-Equity-Portfolio jetzt einen großen Stau gibt, der auf einmal freigesetzt wird, sondern wenn man auch in die Portfolien blickt, wird es weiter einen signifikanten Abfluss aus diesen Portfolien geben und den Dealflow positiv beeinflussen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da alle vor der Höhle liegen und auch darauf warten, dass uns da mit Leichtigkeit die Dinge unter die Flügel, die Unternehmen unter die Flügel geblasen werden.
Schade eigentlich. Eine andere wichtige Dealquelle speist sich ja aus der Transformation der großen Unternehmen, wo dann auch immer wieder Unternehmensteile verkauft werden. Das, Jochen, braucht ziemlich viel Vorbereitung, sodass eigentlich solche Häuser wie deins, die ja da an unterschiedlichen Stellen auch beratend aktiv sind, einen ganz guten Vorlauf an Überblick haben sollten, was so kommt. Wie viele Carve-outs oder werden wir 2025 mehr Carve-outs in 24 als in 24 sehen? Will jetzt keine Zahl von dir hören.
Also ich glaube schon, dass es mehr geben wird, ohne dass es jetzt wirklich faktisch schon beweisbar wäre. Also ja, in der Tat, wir werden angefragt, um vorzubereiten, sogenannte Vendor Assistance, bevor es überhaupt in den M&A-Prozess irgendwo geht. Ist das jetzt deutlich mehr geworden im Vergleich zu vor 12 Monaten? Ist wahrscheinlich eher eine subjektive Einschätzung. Ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr wird. Ich glaube auch, dass in 2025 größere Unternehmen sich mehr mit der Frage noch beschäftigen, okay, worauf können wir uns eigentlich fokussieren, auf welches Kerngeschäft, was brauchen wir eigentlich nicht, auf was wollen wir eigentlich verzichten, was ist eher so ein Bremsklotz, was ist vielleicht aus der Unternehmenssicht nicht mehr die Perspektive, die dort eine Rolle spielen soll, so dass es da halt zu mehr Transaktionen aus diesem Segment heraus geben sollte und was dann natürlich dann den Private Equities auch wieder hilft, am Ende des Tages mehr Geschäft zu machen. Also von daher, ja, also deine Frage zu beantworten, ohne eine Zahl zu nennen, ja, ich glaube schon, da kommen mehr Carve-outs.
Schön. Interessiert mich, Martin, natürlich auch deine Meinung. Dann auch noch das Thema, hattest du schon angesprochen, Nachfolgethemen, Verkäufe durch Innovationsdruck. Wie wird sich das 2025 im Vergleich zu diesem Jahr bemerkbar machen?
Ich glaube, dass, also meine persönliche Erwartung ist, dass das im Small-Cap-Segment, ich spreche immer im Small-Cap-Segment von konstanten Grundrauschen. Ja, und das wird sich aus meiner Sicht fortsetzen. Das sehen wir auch an unserer Deal-Pipeline. Es gibt einfach viele Unternehmer, die ungelöste Nachfolgesituationen haben. Und wir haben die meisten Transaktionen finden ohnehin im Mittelstand statt. Ja, das sind 90% aller Deals sind Small-Cap-Transaktionen in Deutschland. Und das wird, wenn die Welt nicht untergeht, wird das so weiterlaufen, weil wir haben die Nachfolgewelle liegt nicht vor uns, sondern wir surfen auf dieser Nachfolgewelle, vielleicht leicht hinter der Welle. Deswegen bin ich grundsätzlich optimistisch für das Small Cap Segment im nächsten Jahr, aber es wird jetzt nicht gravierend zunehmen, weil es eben auch nicht eingebrochen ist. Im Vergleich jetzt zu Mid Cap und Large Cap Transaktionen, da würde ich davon ausgehen, dass diese beiden Segmente wieder mehr Bewegung zu sehen ist und es auch mehr Deals geben wird. Eben weil sich auch das Finanzierungsumfeld stabilisiert hat.
Okay, was werden wir denn bei den Preisen erleben? Da haben wir ja über die letzten Jahre eine, ich würde mal sagen, zunehmende Spreizung zwischen als sehr attraktiv wahrgenommenen Unternehmen und den anderen gesehen. Wird sich das fortsetzen, vielleicht noch weiter akzentuieren oder wie so ein bisschen zusammenlaufen?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also ich glaube, dass, wie der Sven sagt, für gute Unternehmen, die gut aufgestellt sind, da gibt es zum Glück auch einige von. Wir haben auch gerade eine Transaktion abgeschlossen, wo wirklich das Unternehmen sehr gut aufgestellt war und ein hohes Interesse da war. Und dann gibt es auch zweistellige EBITDA-Multiples, die gab es, die gibt es und die wird es auch in Zukunft geben. Da muss man als Unternehmen eben seine Hausaufgaben machen. Aber ja, viele Unternehmen sind auch nicht so gut aufgestellt für den M&A-Prozess. Da sind keine Hausaufgaben gemacht worden. Ist das halt eine Abwägung dann der Eigentümer, ob sie jetzt sozusagen noch die Zeit haben, die Energie und auch das Know-how, um das Unternehmen noch fit zu machen und auch Wertsteigerungsprozesse oder Wertsteigerungen tatsächlich konkret umzusetzen. Das braucht Zeit, kostet Geld, ist auch ungewiss, ob es funktioniert, ja, oder ob man jetzt eben in den Verkaufsprozess geht und versucht eben das bestmögliche Ergebnis zu realisieren. Ja, das ist die Abwägungsentscheidung der Unternehmensinhaber.
Wir hatten vorhin das schon mal kurz angesprochen. Jochen, du hattest das, glaube ich, erwähnt. Es gibt ein doch ordentliches Absicherungsbedürfnis bei den Käufern, was man zum Beispiel über Earnouts regeln kann. Vielleicht da mal eine Einschätzung von dir. Was beobachtest du aktuell und wie ist da deine Erwartung für 2025? Wird das weiter zunehmen oder vielleicht durch etwas mehr Beruhigung im Markt dann auch der Bedarf ein bisschen sinken?
Ja, was wir vor allen Dingen in den letzten 12 Monaten festgestellt haben, dass, wie gesagt, schon Earnouts oder Vendor-Loans, alles, was so ein Stück weit das Risiko auch wieder auf die Verkäuferseite so ein bisschen zurückbringt, beziehungsweise den Verkäufer da gar nicht so richtig rauslässt, sondern da schon ein Stück weiter im Boot lässt. Das hat aus unserer Sicht deutlich zugenommen. Und was man halt auch feststellt, ist, wenn Prozesse beginnen und die Earnout-Komponente am Anfang vielleicht gar nicht so hoch war, stellen wir fest, dass die Earnout-Vereinbarung sich im Laufe der Prozesse schon deutlich erhöht. Also es verschiebt sich schon von der Kaufpreiskalkulation, Kaufpreisgestaltung her während eines Prozesses. Und woher kommt es? Es kommt häufig dadurch, dass man halt feststellt, dass das, was man eingangs vielleicht erwartet hat an Geschäftsentwicklung, sich im Rahmen der DD dann herausgestellt hat, dass es doch gar nicht so ist, wie man sich das erhofft oder erwartet hat. Und dementsprechend hat man da eine gewisse Unsicherheit, gerade was gewisse Zielerreichungen angeht, ob das jetzt das Zielerreichung des Gesamtjahres ist oder die Zielerreichung des nächsten Jahres, durch sinkende Auftragseingänge, Auftragsbestände, durch andere Komponenten, wo man halt gewisse Fragezeichen hat, ob man wirklich diese Ergebnisse erreicht oder nicht. Und da ist halt eins der Mittel eine Earnout-Vereinbarung, so dass halt Kaufpreise erst fließen, wenn bestimmte Kriterien, wenn bestimmte Größenordnungen erreicht werden, die halt in der Zukunft liegen. Und das erwarte ich auch für 25. Ich glaube nicht, dass 25 ein Jahr sein wird, wo die Unsicherheiten so weit verschwinden, nämlich die Unsicherheiten der wirtschaftlichen Lage, dass man auf diese Instrumente wieder komplett irgendwie verzichten wird, sondern ich glaube, man wird es ein Stück weit dadurch absichern wollen, weil man A, natürlich Transaktionen machen möchte, aber B, halt auch nicht völlig ins Risiko gehen möchte, sondern da ein Stück weit natürlich die Hand über den Kaufpreis haben möchte.
Sind solche Elemente der Absicherung, Sven, für euch als Finanzinvestor auch wichtig oder sind Unternehmen, bei denen man das bräuchte, für euch grundsätzlich gar nicht attraktiv, weil zu unsicher?
Nein, für uns sind solche Elemente auch wichtig und wir haben das wenn wir verkaufen, haben wir auch immer mehr das Thema, dass wir mit solchen Themen umgehen müssen, Earnouts oder Earnout-Klauseln zum Beispiel und auch umgekehrt vereinbaren wir das an der einen oder anderen Stelle, weil wir doch zum einen Dinge überbrücken wollen oder Einschätzungen überbrücken wollen, was das Wachstum anbelangt. Und das Risiko hierzu, wie gut ist die Plattform? Also, und da muss man eben aber deutlich unterscheiden, was ist eine Earnout-Klausel oder was ist womit versucht man unterschiedliche Kaufpreisvorstellungen zu überwinden? Das ist ja letztlich die Earnout-Klausel. Und womit versucht man Finanzierungslücken oder beziehungsweise Finanzierungsbedarfe zu schließen, besonders bei aggressiveren Finanzierungen? Und das ist natürlich dann die Vendor-Note. Die Vendor-Note muss am Ende des Tages bezahlt werden. Die Earnout-Klausel wird nicht bezahlt, wenn halt die Entwicklung nicht kommt. Also insofern sind das schon ganz unterschiedliche Elemente. Und die nehmen natürlich in Phasen der Unsicherheit zu. Ich sagte ja schon, Unsicherheit ist der Feind oder Volatilität ist der Preis, Feind der Preisfindung. Und das ist genau der Treiber für solche Elemente. Wenn man Unsicherheit hat, versucht man die eben durch solche konstruktiven Maßnahmen zu überwinden. Und deswegen rechnen wir damit, dass es in 2025 auch weiter en vogue sein wird, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.
Martin, eine andere Absicherung, die zunehmend auch in den Small- und Lower-Mid-Cap-Markt runtergekrochen kommt, ist die M&A-Versicherung. Werden wir da mehr sehen nächstes Jahr?
Also wir sehen die im Moment ohnehin relativ selten. Also im Small-Cap, also ich würde nicht unbedingt der These zustimmen, dass das stärker in das Small-Cap-Segment vordringt. Das sehen wir ja nicht. Also wir haben kaum Transaktionen, wo wir und die Versicherung bisher eine Rolle spielen. Also wir sind eher in der Größenordnung bis 15 bis 20 Millionen Transaktionswert. Also da sehen wir das sehr selten. Deswegen würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das jetzt sich gravierend verändert. Aber es ist vielleicht auch eine Chance für W&I-Versicherer, dieses Segment stärker in den Blick zu nehmen, vielleicht auch eine Quick-Fix-Lösung oder eine kleinere pragmatische Lösung zu haben. Der Hintergrund ist, dass natürlich auch wiederum im Small-Cap-Segment bei einer W&I-Versicherung hat man wieder andere Anforderungen an das Thema Due Diligence. Gerade wenn die Deals kleiner werden, ist die Due Diligence öfter auch dann ja recht hands-on und eher pragmatisch, sodass das vielleicht den Anforderungen an eine W&I-Versicherung gar nicht die Anforderungen erfüllen würde. Das ist also ein limitierender Faktor. Mhm, okay. Wir sehen das sehr, sehr selten, W&I-Versicherung, unser Marktsegment.
Dann wollen wir da vielleicht zum Abschluss des Jahr 2025 nochmal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen. Martin, du hattest schon gesagt, du bist positiv gestimmt eigentlich, zumindest für dein Marktsegment, aber auch für das Segment eins drüber. Du hattest aber auch gesagt, dass die Distressed-Transaktionen zugenommen haben. Wird das in 25 noch mehr werden und wer steht da eigentlich als Käufer bereit?
Es hat angezogen, ob es noch mehr werden wird. Da vermag ich keine Aussage zu treffen oder das kann ich wirklich schwer einschätzen, ob es mehr wird. Es ist auf jeden Fall deutlich präsenter distressed. Und als Käufer kommen die klassisch in Frage Restrukturierungsfonds oder den eben Finanzinvestoren, die auf dieses Segment spezialisiert sind. Da gibt es ja auch einige. Aber auch Strategen, die, wo man eben sagt, der Fit ist sehr hoch, ja, kann auch der Stratege ein sehr guter Käufer sein für ein Distress-Thema. Ja. Also diese beiden Gruppen würde ich da hauptsächlich sehen, diese beiden Käufergruppen.
Sven, Restrukturierung ist so gar nicht euer Thema, aber Investitionen sind euer Thema. Und darum meine Frage an dich, der Vintage 2025 für Private Equity. Man wird das nie wirklich statistisch belegen können, von daher kannst du eigentlich sagen, was du willst. Aber wird das ein guter Jahrgang gewesen sein, wenn man dann mal auf die Rückflüsse zurückschaut?
Also ich glaube schon, denn schwierige Situationen liefern eigentlich immer gute Vintages. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass das so sein wird.
Und Jochen, wird 2025 ein gutes Jahr für all die Berater, die sich rund um M&A-Transaktionen tummeln?
Ob es für alle Berater ein gutes Jahr wird, weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird wieder für die breitere Masse der Berater ein besseres Jahr als 24. Ich glaube, 24, uns einschließend für Small- und Mid-Cap-Berater, war das ein sehr gutes Jahr. Ich glaube, dass durch höhere Carve-Outs, durch größere Transaktionen in 25 die Beraterlandschaft auch wieder deutlich stärker ausgelastet wird, als in 2024 der Fall war. Und da folge ich Sven und Martins Ausführungen wirklich total, wie gesagt, dass auch eine Unsicherheit zu einer erhöhten Transaktionsanzahl führen kann. Aber auch, es darf halt, wie Martin das auch gesagt hat, keinen exogenen Schock irgendwo kommen. Aber ich bin eigentlich recht positiv für 2025, dass der Gesamtmarkt sich ein Stück weit wieder verbessern wird.
Das ist, glaube ich, auch ein sehr schönes Fazit unseres Gesprächs, das nicht ganz eine Stunde gedauert hat, aber so viel kürzer war es dann auch nicht wirklich. Hat sich aber, glaube ich, gelohnt. Ich meine, wir haben ziemlich viele, ziemlich interessante Punkte nicht nur gestreift, sondern tatsächlich auch besprochen. Am besten sollten wir Ende 2025 gerne in derselben Besetzung mal prüfen, was davon tatsächlich eingetreten ist und wie wir dann auf das folgende Jahr gucken. Ich fand es sehr spannend. Sag euch allen vielen Dank für eure Einschätzungen und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche allen ein wunderbares M&A-Jahr 2025. Bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com